Eine Harvard-Studie zum Beispiel gezeigt, der wichtigste Faktor für Langlebigkeit war nicht Blutdruck oder nicht Cholesterin oder ähnliches, sondern Community.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Gesundsein Podcast. Heute habe ich zu Gast Nico Hems. Hallo Nico.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Freut mich auch total, dass du hier bist. Mit dir will ich heute ein bisschen Licht in den dunklen, dichten Dschungel der Longevity-Szene bringen und ein bisschen darüber plaudern, zum einen, wo der Trend herkommt, was er hierzulande, aber auch zum Beispiel in den USA bedeutet und auch ein bisschen hinterfragen, ist das wirklich so sinnvoll für uns alle, beziehungsweise was ist es davon, welche Teile und welche Teile sind es aber auch nicht. Ich würde vorschlagen, wir fangen an damit, dass du dich einmal vorstellst, damit die Leute verstehen, was du mit Longevity zu tun hast.
Ja, mega gerne. Ich fange mal gerne ganz ein bisschen früher an, weil das hat bei mir schon ziemlich früh angefangen, um genau zu sein mit 13 Jahren. Ich bin ziemlich groß, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Ich bin 2 Meter groß und war damals auch mit 13 schon ziemlich groß. Also ich bin echt sehr schnell gewachsen, war dann irgendwie 1,90 oder irgendwie so und habe unter 70 Kilo gewogen. Das heißt, kurz vor Untergewicht. Und ich habe mich extrem unwohl gefühlt. Also wollte ich irgendwas ändern, habe ich mich so ein bisschen umgeguckt, okay, was mache ich jetzt? Und dann ging es schnell in Richtung Ernährung zum einen, aber auch Kraftsport. Habe ich mich mit 13 schon im Fitnessstudio angemeldet. Damals brauchte man auch noch so eine Erklärung von den Eltern quasi, dass man das machen darf, weil man halt noch unter 14 Jahren alt war. Also selber entscheiden durfte ich das gar nicht. Das war auch super spannend. Und dann hat damit quasi meine Journey quasi so angefangen. Über die Jahre habe ich dann immer mehr gelernt über Sport, Ernährung, habe dann über 20 Kilo auch zugenommen und mich letztlich wesentlich wohler gefühlt, also hauptsächlich Muskelmasse, da wird kein Fett zugenommen und das war mega das gute Ergebnis für mich und das hat so ein bisschen die Passion für mich geweckt, für dieses Thema Gesundheit optimieren und dann im Studium, als ich BWL studiert habe, ist so ein bisschen der Wendepunkt nochmal gekommen, als dieser Longevity-Hype angefangen hat, vor allem eben drüben in den USA mit Brian Johnson zum Beispiel, der ja 2 Millionen Euro im Jahr dafür ausgibt, sein Leben zu verlängern. Oder auch
Diamandis, ja.
Genau, die alle, Peter Thier, alle. Dann sind immer mehr Leute aufs Boot gesprungen und dachte ich, okay, da ist gerade so ein Riesenhype. Aus meiner Business-Sicht habe ich das natürlich auch gesehen. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich auch professionell irgendwie auf den Zug aufsteigen. Habe mir dann gedacht, als ich im Auslandssemester in San Francisco in Berkeley war, okay, was machst du jetzt eigentlich nach dem Master? Was willst du machen? Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und dann war relativ klar, okay, ich möchte irgendwie in dieses Longevity-Feld rein. Ich finde es super spannend als persönliche Passion. Und ich wollte einfach mehr Zeit darin verbringen. Und dann bin ich relativ schnell auf YEARS gestoßen, so eine Präventionsklinik, ein Startup in Berlin. Und ja, bin seitdem da für die Wachstumsstrategie zuständig. Mega spannend.
Mhm. Das heißt, so über deine privaten Interessen hast du diesen kompletten Trendbereich verstanden. Du hast über dein eigenes Problem, als du 13 warst, gemerkt, über Biologie und irgendwie Lifestyle-Interventionen kann man hier total viel verändern am Körper. Und das hat auch extrem viel Potenzial für Langlebigkeit, fürs gesunde Altern. Denn das ist im Grunde genommen der Trend übersetzt, ja. Und aus den USA, der Trend kommt, ist halt maximal übertrieben, ne? Wenn man sich mal irgendwie anhört, was diese teilweise ja wirklich Multimilliardäre da teilweise irgendwie sich für Ziele setzen und wie weit sie wirklich gehen, ja. Also sieht man halt am Brian Johnsons Blueprint, ne? Das ist einfach der Wahnsinn. Also das kann sich ja auch kein normaler Mensch leisten. Das heißt, sie versuchen ja wirklich diese biologischen, biochemischen Grenzen unseres menschlichen Körpers wirklich bis ans Äußerste zu pushen. Ja, und probieren da teilweise ja auch wirklich Sachen aus, die absolut riskant sind und wofür es keine Evidenz gibt, bringen sich damit im Grunde genommen auch selber in Gefahr. Ja, wahrscheinlich ist es für sie diese Legendensaga wert, ich weiß es nicht. Aber was sind so die verrücktesten Sachen, die du da gesehen oder gehört hast?
Oh, da gibt es wirklich unglaublich viel. Also es fängt ja schon an bei diesem ganzen Infusionsthema, wenn sich Leute da extrem hochdosierte Vitamine zum Beispiel reinhauen oder jetzt auch neuerdings im Trendthema NAD+. Das ist natürlich ein Molekül, was stark mit der Alterung verbunden ist. Umso älter man wird, umso niedriger wird es. Das heißt, die Leute wollen da natürlich die Speicher vollkriegen. Ist auch ein bisschen so für den Energiehaushalt im Körper zuständig. Und deswegen dachten sie sich, okay, das ist sicherlich eine gute Idee, mir jetzt NAD+ über eine Infusion reinzuhauen. Dabei wird nur eine Sache vergessen, und zwar, dass die Moleküle viel zu groß sind, als dass es überhaupt irgendeinen Nutzen haben kann. Also wenn, dann müsste man die Precursor nehmen, zum Beispiel. Genau, von NAD+. Und so kommt man überhaupt gar nicht zum Ziel. Und dann gibt es noch viel mehr Trends, zum Beispiel jetzt Peptide. Das geht sogar auch in eine gefährliche Richtung, wenn das Ganze unreguliert ist. Es gibt ja GLP-1, zum Beispiel, Ozempic. Ich glaube, das kennen mittlerweile fast alle. Die Abnehmspritze, super bekannt. Das ist ein Peptid.
Mit den Ergebnissen, die jetzt heute so ans Licht
gekommen sind. Genau, das ist natürlich auch ein Thema. Aber auch Insulin zum Beispiel ist ein Peptid und das kennt auch jeder. Also Peptide an sich sind einfach kurzkettige Aminosäurenverbindungen. Also einfach ein organischer Baustein quasi des Körpers. Jetzt gibt es aber extrem viele verschiedene, zum Beispiel auch so in der Longevity oder in dieser Biohacking-Bubble, BPC-157, TB500 sind zum Beispiel im Hype, gibt überhaupt gar keine Evidenz dazu, gar nichts. Mhm. Also wir haben wirklich in Humanstudien, wissen wir gar nichts. Es gab nie eine Randomized Controlled Trial in Menschen zum Beispiel und die hauen sich das trotzdem rein auf Basis von anekdotischen Daten und da ist eben oft das Problem. Erfahrungsberichten, alles. Also irgendwie, wenn Leute sagen, dadurch fühle ich mich besser, okay, muss ich jetzt auch machen. Problem dabei natürlich ist, zum Beispiel in Deutschland ist es erstens illegal, sich Peptide, ich sag mal, reinzuhauen, ganz stumpf. Und zweitens ist das auch unreguliert. Das heißt, du injizierst dir das mit einer Spritze. Und wenn da jetzt zum Beispiel, wenn das verunreinigt ist, wenn das keine Apothekenqualität hat, dann kann das in eine extrem falsche Richtung gehen. Und da gab es zum Beispiel auch eine Geschichte aus den USA, ich glaube, die veranschaulicht das ganz gut. Da hat sich jemand eine Vitamin-B-Infusion gegeben, völlig harmlos. Das wird sogar manchmal gemacht für Veganer oder Vegetarier, einfach weil da ein Mangel ist. Da gibt es sogar Evidenz für, wenn ein Mangel da ist. Ganz wichtig. Aber in dem Fall war das halt eine unregulierte Klinik. Die haben sich die IV-Drops, haben die sich irgendwo herbestellt aus China oder was weiß ich, keine Apothekenqualität. Und dann war der Beutel quasi, wo die Substanz drin war, der war verunreinigt. Und dann wurden quasi Bakterien mit denen in die Blutlaufbahn gegeben. Und das waren für ihr Pech in dem Fall, es waren antibiotikaresistente Bakterien. Und jetzt ist sie quasi dadurch chronisch krank und kann nicht geheilt werden, weil es eben keine Antibiotika gibt und wurde schon, ich glaube, 15, 20 Mal operiert. Dadurch, dass eben dieses Bakterium immer ausbricht und ihre Haut auch unter anderem angreift. Also da sieht man mal, wie gefährlich das sein kann, wie unreguliert das ist.
Es ist, und da, glaube ich, kommt auch das größte Risiko her, dadurch, dass es eben immer so an dieser Schnittstelle ist zwischen Medizin und Lifestyle. Ja, ich glaube, mittlerweile werden irgendwie, diese IV-Drips, wie du sie genannt hast, also die Infusionen, wahrscheinlich selbst in besseren, weiß ich nicht, Beauty-Salons oder so angeboten. Und da muss man natürlich gucken, okay, was ist hier wirklich diese Sicherheit, die Sauberkeit? Ist das ja alles irgendwie, klinisch, nach klinischen Richtlinien, wie hygienisch und sauber. Und da muss man wirklich total aufpassen, auf welche Trends man sich auch einlässt, weil sowas ist natürlich bei Instagram, Social Media irgendwie ganz schnell ein Lauffeuer. Und man läuft da in ein offenes Messer, wenn man es nicht besser weiß. Deswegen finde ich hier dieses Bewusstsein mal zu stärken, das wirklich kritisch zu hinterfragen, auch zu hinterfragen, gibt es irgendeinen Grund für mich, das jetzt zu tun? Ne? Also es ist halt nicht wie, ich gehe mal kurz ins Nagelstudio, sondern es ist wirklich intravenös. Ja, es gelangen Sachen in deinen Körper rein. Das ist nicht so No-Brainer, wie es immer dargestellt wird.
Definitiv, super, super wichtig. Man muss sich den Risiken bewusst sein.
Und man muss vor allen Dingen ja auch hinterfragen, und das finde ich auch immer so spannend, das Thema Longevity, Langlebigkeit, die Ziele der Brian Johnsons dieser Welt sind ja wirklich irgendwie 120, 130 zu werden oder beyond. Und man muss sich aber diese Frage mal stellen, ist es wirklich realistisch? Weil nur weil wir sozusagen Alterungsprozesse aufhalten, heißt das ja nicht, dass wir nicht trotzdem krank werden können, an irgendetwas erkranken können, tödlich zum Beispiel. Das heißt auch nicht, dass wir nicht doch irgendwie, von Bus laufen können. Ja, es gibt ja tausend tödliche Risiken im Leben. Wir sterben ja nicht alle gleich. Und ich finde, gesund ist es immer, wenn man die Diskussion so ein bisschen enthypt und sagt, darum, worum es uns eigentlich gehen soll, ist ja nicht, möglichst alt zu werden und ganz, ganz lange zu leben, sondern wir wollen ja möglichst unsere gesunde Lebensspanne unserer Gesamtlebensspanne angleichen, richtig? Wir wollen möglichst wenig Jahre zum Schluss eigentlich krank und unselbstständig sozusagen leben. Und ich glaube, das ist auch der Trend, der jetzt, ich sag mal, auch in unsere Gesellschaft und nach Deutschland passt und zu unserem Zielkunden passt. Ich glaube, wir sind da einfach mal ein bisschen reduzierter als die Amerikaner wahrscheinlich. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich wie du. Auch mit den zwei Lagern. Einmal in Deutschland haben wir und einmal in den USA. Die USA ist natürlich viel probierfreudiger. Die wollen eigentlich auch immer mehr. Und die Deutschen sind immer ein bisschen vorsichtiger generell. Es gibt ja immer im Bereich Longevity gibt es so zwei Begriffe. Einmal die Lifespan und einmal die Healthspan. Lifespan ist einfach die Lebensspanne an sich. Das heißt, wie alt werde ich? Und da innerhalb dieser Longevity-Bubble ist oft der Fokus eben auf dieser Lifespan. Okay, ich will 150 Jahre alt werden. Oder sogar noch extremer, auch wieder aus den USA, woher sonst? Zum Beispiel David Sinclair oder Aubrey de Grey, zwei Longevity-Forscher, der eine sogar Harvard-Professor. Die arbeiten an dieser sogenannten Longevity Escape Velocity. Das heißt, wenn ich ein Jahr alter, dann ist die Forschung soweit, mir ein Jahr mehr zu geben quasi. Und somit kann man dann letztendlich, so sagen sie, es gibt überhaupt keine Daten dazu bislang, so kann man dann unendlich leben. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, das ist bislang extrem unrealistisch und das ist eher Wunschdenken. Bislang gibt es überhaupt keine humanen Daten. Und deswegen viel, viel spannender ist dieser Begriff der Healthspan. Genau wie du gesagt hast, diese gesunde Lebensspanne. Und das ist ja eigentlich das echte Ziel, was wir haben. Denn was bringt es mir überhaupt, 150 Jahre alt zu werden oder auch nur in Anführungszeichen, 110 oder 120 Jahre, wenn ich dann irgendwie mit 60 schon eine neue Hüfte brauche, neue Knie, die ganze Zeit chronische Schmerzen habe und eigentlich wirklich keine Lebensqualität mehr. Also das echte Ziel sollte ja wirklich sein, okay, ich werde zum Beispiel 90 Jahre alt und bis zumindest mal 85 fühle ich mich topfit. Ich brauche keine neue Hüfte, ich kann mich bewegen, ich kann auch Sport machen, ich kann vor allem mit meiner Familie und mit meinen Freunden sein und habe einfach eine extrem hohe Lebensqualität. Und das ist das, worum es meiner Meinung nach eigentlich gehen sollte. Und ich glaube auch, vor allem jetzt in Deutschland und Europa, ist das auch eher der Fokus, anstatt dieses Lifespan-Extension-Thema, also die Erhöhung der Lebensspanne an sich.
Ja, vor allen Dingen, ich als Volkswirtin schaue auch immer aus dieser Metaebene, aus dieser Zahlenebene auf diese Trends und denke mir häufig, also erstens, wenn wir jetzt alle anfangen, 120 Jahre zu leben, ich glaube, dann finden wir wirklich keine Lösung mehr für unsere planetare Ressourcenkrise, weil dann schlagen wir hier voll über die Stränge. Und auf der anderen Seite haben wir aber schon einen krassen Benefit, also sehr viele Vorteile davon, wenn wir einfach die gesunde Lebensspanne der Gesamtlebensspanne sozusagen angleichen, weil einfach viel weniger Kosten anfallen für die Gesellschaft insgesamt, ne? Und wir können zum einen halt produktiver sein, also länger sozusagen in unserem Leben. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch total erfüllend sein kann, länger irgendwas zu tun in seinem Leben.
Definitiv.
Es muss ja nicht die Arbeit sein, die man irgendwie die letzten 40 Jahre gemacht hat. Man kann sich auch nochmal neu erfinden. Ich finde generell, dass einfach ältere Menschen der Gesellschaft eigentlich sehr viel zurückgeben könnten mit ihrer Lebensweisheit, mit ihrer Lebenserfahrung. Und wenn man in gesundheitlich einem guten Zustand ist, kann man das ja auch sehr gut machen und hat man wahrscheinlich auch die Lust zu. Wohingegen, mit 150 wahrscheinlich dann, man stellt sich halt dann diese Sinnfrage einfach, ne?
Ja, und, auf jeden Fall.
Und es ist auch sehr interessant, weil je mehr ich persönlich mit zum Beispiel älteren Menschen über diesen Trend rede, desto mehr merke ich, wie die Menschen das eigentlich gar nicht so dem Leben abverlangen. Die wollen gar nicht so krass viel älter werden. Die sagen, nee, das ist okay, dass das jetzt zu Ende geht. Das ist interessant, oder?
Das ist mega spannend und ich glaube, das ist auch gut so, ehrlicherweise.
Ja. Und du hast gesagt, dass der Wendepunkt eigentlich so während des Studiums kamst, dass du dich für diesen Bereich interessiert hast. Wann kam denn, das Interesse kam ja schon wahrscheinlich über diesen eben Hype aus den USA und so Longevity und auch mega spannend, was da möglich ist. Das heißt, man schaut natürlich erstmal so an die Front der Wissenschaft. Was geht denn da? Was sind die krassesten Ideen, die da haben? Und wann hast du aber gemerkt, okay, das ist mir hier alles ein bisschen zu wild. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Lass mal back to basic gehen.
Ja, 100%. Ich habe mir einfach auch sehr umfangreich die Studienlage angeguckt und einfach mal so ein bisschen rumgeguckt. Was sind denn Trends-Topic, über die gesprochen wird? Ich habe schon erwähnt, so NAD+, Peptide etc. Und was ist eigentlich wirklich die humane Evidenz, die dahinter steckt? Und die ist eben extrem dünn, bis nicht vorhanden. Es gibt ja zum Beispiel auch im Sinne dieser Lebensspannverlängerung, gibt es ja auch Off-Label-Medikamente, Rapamycin zum Beispiel oder Metformin, die werden ja gut untersucht. Die haben in Mäusen zum Beispiel, haben die Potenzial und verlängern die Lebensspanne. Aber wie das letztendlich in Menschen aussieht, das weiß ja gar keiner. Also das ist ja immer Wunschdenken dann, dass das auch in Mäusen so klappt, wie es in Menschen klappen sollte. Also andersrum. Und das ist ja super Wunschdenken. Das heißt, ich habe mir wirklich angeguckt, okay, was gibt's da und was ist die Evidenz? Und das war eben sehr schwach. Und dann back to basics, wie du gesagt hast. Denn was klappt wirklich und was zeigen Studien auch wirklich? Da gibt es extrem viele longitudinale Studien zu, also über viele Jahre. Zum Beispiel eine Studie hat gezeigt, wenn du so an 8 Lebensstilfaktoren und an 8 Faktoren arbeitest, kannst du deine gesunde Lebensspanne bis 24 Jahre verlängern. Das sind so Sachen wie Blutdruck, Ernährung etc. Wenn du darauf achtest,
rauchen,
und das funktioniert eben, nicht rauchen, genau, das funktioniert eben durch einen gesunden Lebensstil. Und durch diese Lifestyle-Faktoren, da gibt es ja mehrere. Das ist ja Schlaf, Ernährung, Sport, aber auch ganz wichtig, und ich glaube, das vergessen viele, so Community, mentale Gesundheit, auch so ein bisschen der Lebenssinn.
Glauben.
Genau, das auch. Ja. Also alles so, was dich quasi erfüllt als Menschen. Da gab es auch eine Harvard-Studie zum Beispiel.
Qualität der Beziehung, ne?
Ja, genau, Qualität der Beziehung, super wichtig. Eine Harvard-Studie zum Beispiel gezeigt, der wichtigste Faktor für Langlebigkeit war nicht Blutdruck oder nicht Cholesterin oder ähnliches, sondern Community. Hattest du Freunde, hattest du Familie, hattest du Spaß? Das war der wichtigste Faktor. Und das ist, glaube ich, was auch oft vergessen wird.
Und was ich auch sehr spannend finde, aber das ist halt auch evidenzbasiert, es gibt natürlich auch genetische Risikofaktoren, die man mittlerweile aber eben sehr gut untersuchen kann. Und da finde ich, ist in der Diagnostik der Fortschritt auch extrem sinnvoll und auch cool. Und da steckt eigentlich für mich die technologische Innovation drin, die wir wirklich nutzen können, weil je mehr wir diese Risikofaktoren, die wir einfach genetisch in uns tragen, irgendwie zum einen kennen können, ja, und dann einfach mit diesem Bewusstsein auch leben können, desto besser können wir natürlich auch, ja, präventiv irgendwie leben.
100%. Ja, da ist, glaube ich, extrem viel Potenzial. Es gibt zwar immer noch Einschränkungen und der Wissensstand ist noch nicht perfekt. Zum Beispiel, wenn du Genanalyse ansprichst, zum Beispiel das ApoE4-Gen, also das Alzheimer-Gen. Wenn wir da zwei Ausprägungen von haben, ist, glaube ich, das Alzheimer-Risiko um 10-fach erhöht, 12-fach, irgendwie sowas. Chris Hemsworth hat das zum Beispiel, deswegen hat das Gen ein bisschen Aufruhr bekommen und ein bisschen, ja, ist ein bisschen bekannter geworden. Und Stand jetzt gibt es ja noch nicht so wirklich ein Medikament zum Beispiel gegen Alzheimer, gibt es nicht. Wir wissen noch nicht so wirklich, was wir dagegen machen können, außer, und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Lifestyle-Faktoren, Sport, Ernährung, auf Blutdruck achten, auch die Gehirnleistung mal ankurbeln, auch wieder hier Community, das ist eben extrem wichtig. Aber jetzt mal unabhängig von diesen ApoE4-Gen, wir können extrem viel schon machen. Und dafür ist Präventivmedizin auch extrem wichtig, meiner Meinung nach. Und ich glaube, in Deutschland kommt das auch wirklich zu kurz noch. Die Kassenleistungen, die wir Stand jetzt haben, zum Beispiel Checker 35, die sind grundsätzlich nicht verkehrt. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber da ist echt nicht umfangreich. Und da fehlen noch extrem viele Sachen, die extrem relevant sind. Zum Beispiel so ein ApoB, also die Anzahl an Cholesterinpartikel, die dann letztlich stark kausal zusammenhängt, nicht nur eine Korrelation hat, also kausal zusammenhängt mit Herzinfarkten, also Plaque in den Arterien langfristig. Oder auch so ein LP klein a, ein genetischer Risikofaktor, Lipoprotein klein a, auch wieder für Herzinfarkte, für Arteriosklerose, also für die Verkalkung von den Arterien. Sowas wird da gar nicht mitgemessen. Und das sind Faktoren eben, die man wissen sollte. Und langfristig, glaube ich, macht es einfach Sinn, einmal so eine Baseline zu haben, sprich einmal so ein bisschen Blutwerte zu haben, Diagnostik, also ein EKG, Belastungs-EKG, V2 Max, extrem wichtiger Faktor. Wie fit bin ich eigentlich? Und dann über die Jahre sehen zu können, okay, was ist so der Trend? Geht das runter? Muss ich vielleicht ein bisschen stärker intervenieren? Geht hier irgendwas in eine falsche Richtung? Einfach damit man frühzeitig erkennen kann, ob es irgendwie ein Risiko gibt. Das ist extrem wichtig, meiner Meinung nach.
Das heißt, der Trend geht auf jeden Fall von, oder wäre schön, wenn der Trend ginge von, ich sag mal so, dem reaktiven medizinischen System, was wir so in Deutschland haben, ne, wo wir erst zum Arzt gehen, wenn wir krank sind. Es machen ja auch wirklich nicht viele junge Menschen diesen Check-up zum Beispiel. Damit fängt es ja schon an, ne, überhaupt dieses Bewusstsein zu haben, ich sollte präventiv mich screenen lassen, das prüfen lassen, weil damit kann man natürlich auch, ich sag mal, schlimme Krankheiten schon früh erkennen. Dazu ist ja sozusagen der Check-up gedacht und die Idee der Prävention trägt ja aber das Thema Gesundheit oder Gesundheitsversorgung einfach nochmal einen Schritt weiter nach vorn, ne, und sagt, bevor ich krank werde, sollte ich mich eher darum kümmern, dass meine, ich sag mal, Gesundheitswerte auch wirklich gesund bleiben, bevor ich dann irgendwie anfange, meine Krankheitswerte zu managen. Das ist ja eigentlich so ein, ja, Umkehrung des Paradigmas von der Pathogenese in die Salutogenese.
Ja, 100%. Hast du es auf den Punkt gebracht. Ich glaube, ein großes Problem des Ganzen ist auch, vor allem bei jungen Leuten, die fühlen sich halt oft einfach fit. Und die sagen, okay, ich habe so oder so nichts. Aber es ist eben so, zum Beispiel bei Diabetes oder auch bei Herzinfarkt, also eher Arteriosklerose, Plaque in den Arterien wieder, dass es eben 5, 6 Jahre früher schon anfängt. Und zum Beispiel auch bei Herzinfarkt, 50% aller Herzinfarkte haben gar keine Symptome vorher. Das heißt, das erste Symptom eines Herzinfarktes ist der Herzinfarkt selbst. Du wirst nicht vorgewarnt in 50% aller Fälle. Und ich glaube, das vergessen Leute einfach, dass der Körper, der ist zwar gut in Sachen, wenn die wirklich stark merkbar sind, eine Grippe zum Beispiel, das merkst du sofort, das ist völlig klar. Aber so Kleinigkeiten, wenn zum Beispiel ein bisschen mehr Plaque in den Arterien kommt und die immer ein bisschen mehr verkalkt werden, passt sich der Körper an und das merkst du meistens gar nicht. Du spürst es nicht. Deswegen ist dieser präventive Check-up einfach super sinnvoll.
Ja, absolut. Ich sage mal, wir die meisten Menschen denken über Gesundheit und Krankheit so in Schwarz und Weiß nach. Aber das ist ja eigentlich eine Lüge, weil dazwischen ist ja eigentlich ein viel größerer Graubereich, in dem wir uns wahrscheinlich alle drin bewegen. Das heißt, es ist nie immer alles total perfekt, sondern eigentlich ist immer irgendwas im Argen. Nur der Körper kann es halt so perfekt kompensieren. Der ist halt so ein biochemisches Wunder, kann man sagen, dass wir davon eigentlich in unserem Autopiloten überhaupt nichts mitbekommen, ne? Und da sozusagen ein bisschen Licht in diesen Graubereich, in dieses Dunkel zu bringen, darum geht es eigentlich bei einem solchen Präventionskonzept, richtig?
100%. Das ist genau der Punkt. Und vor allem auch über so eine Zeitachse hinweg Veränderungen zu sehen.
Ja, und das finde ich auch total interessant, dass du sagst, hey, das einmal prüfen ist das eine, aber dann eigentlich seine eigenen longitudinalen Daten sozusagen wie aufzunehmen und zu gucken, wie entwickelt sich das? Bleibt es stabil? Genau. Ist es gut? Gerade bei den zum Beispiel Markern, die wichtig sind, wenn man irgendein genetisches Risiko hat oder so, zu schauen, wie bewegt sich das und welche Lifestyle-Interventionen funktionieren für mich zum Beispiel auch, weil nicht alles funktioniert ja für jeden gleich.
Das ist hundertprozentig auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass man einfach ein bisschen individualisiert daran geht. Vor allem, ich glaube, ein gutes Thema ist da Ernährung. Das ist natürlich auch moralisch sehr stark geprägt mit Vegetariern und Veganern, die das aus moralischen Gründen zum Beispiel machen, was ja super fair ist. Aber auch zum Beispiel gibt es Menschen, die halt eben ja sehr stark körperlich auf verschiedene Nahrungsmittel reagieren als andere Menschen. Und das zeigt ja an sich schon, wie individualisiert der Körper eigentlich ist, wie verschieden der Körper ist. Und deswegen muss man da viel individualisiert darangehen. Das ist, glaube ich, auch ein mega wichtiger Faktor, der oft vergessen wird.
Und jetzt arbeitet ihr bei Years ja sozusagen an genau so einem modernen Konzept, wie das wirklich innovativ und vor allen Dingen präventionsfokussiert umgesetzt werden kann. Kannst du dieses Konzept einfach nochmal genau beschreiben? Also welche Sachen spielen da eine Rolle? Welche Art der Diagnostik? Du hast schon ein paar Werte genannt auf jeden Fall. Und wie sieht das insgesamt aus?
Ja, sehr gerne. Also die Mission oder warum Years quasi ins Leben gerufen wurde, war eine Mission im Vordergrund, und zwar, dass Menschen nur noch gesund zum Arzt gehen, weil man eben frühzeitig quasi alles sehen kann und dann frühzeitig reagieren kann. Wie gesagt, 5 bis 6 Jahre vorher kann man schon intervenieren, wenn man erste Anzeichen für Diabetes oder Herzinfarkt sieht. Und das eben machen wir zum Beispiel durch verschiedene Programme, bis zu 3 verschiedene Programme bei uns. Und dann haben wir einmal so diese umfassende Basisdiagnostik, die wirklich schon sehr umfassend ist. Hat man so 90 Biomarker dabei und da sind dann Marker dabei, wie zum Beispiel dieses Lipoprotein klein A. Mega wichtig, aber auch zum Beispiel
das große Blutbild extrem klein.
Ja, das ist, ich glaube, ungefähr 20 Werte kriegt man da meistens beim Arzt mit Cholesterin etc. noch. Und das sind dann eben 90 im kleinsten Programm bei uns. Aber auch Organfunktionswerte, Leber, Niere etc. Einfach um da mal zu gucken, okay, was ist eigentlich wirklich der Stand? Natürlich auch Vitamin D im Winter, vor allem bei uns Deutschen extrem wichtig, auch einfach mal abzunehmen. Vitamin B12, sehr wichtig für Veganer und Vegetarier abzunehmen. Und auch andere Werte, einfach mal um zu gucken, okay, was ist denn meine Baseline? Und dann aber ganz wichtig, ist diese funktionelle Diagnostik, auf die wir auch super viel Wert legen. Und da geht es dann von EKG, Lungenfunktionstest, Belastungs-EKG, bis hin auch zu funktionellen Sachen, wie zum Beispiel Kraft- und Balance-Analysen. Die sind auch super wichtig fürs gesunde Altern, weil langfristig natürlich auch einer der, ich sag mal, Hallmarks of Aging ist quasi auch die Frailty, also wie gebrechlich bist du? Und wenn du stürzt im Alter, ist natürlich sehr, sehr problematisch langfristig. Und das kannst du eben auch frühzeitig intervenieren durch Krafttraining, durch Ausdauertraining, durch Balancetraining. Und das messen wir eben auch super wichtig. Also es ist einfach so ein extrem umfassendes Paket.
Und ich finde gerade beim Thema Kraft, Balance ist es so, also diese Stabilität einfach beizubehalten, die körperliche. Da finde ich, ist es so wichtig zu verstehen, egal wie alt du bist, du kannst auch schon 75 sein. Es macht trotzdem Sinn, anzufangen zu trainieren. Weil auch ältere Menschen, klar ist der Fortschritt dann langsamer, aber es gibt tolle Studien, die einfach zeigen, dass egal in welchem Alter du anfängst, wenn du gewisse Übungen jeden Tag einfach machst, dann kannst du auch in so einem hohen Alter diese ganzen Sachen verbessern.
100%. Ich wurde öfters mal gefragt, okay, was ist denn eigentlich so ein Alter, bei dem man das nicht mehr machen sollte? So ein Check-up zum Beispiel auch oder so Krafttraining oder so. Und dann sage ich ja, es gibt kein Alter. Es ist nie zu spät anzufangen und das meine ich auch ganz ernst. Es gibt immer Verbesserungen, die du quasi noch rausholen kannst und das macht einfach für jede Person Sinn, langfristig.
Ja, okay. Und die sind auf jeden Fall auch mit dabei. Das testet ihr alles und da gibt es halt ja bestimmte Tests für, in denen ihr diese ganzen Punkte bewertet.
Ja, genau. Gut zusammengefasst. Also bei uns gibt es halt diesen Diagnostiktag quasi. Dauert beim kleinen Programm auch schon so 5-6 Stunden, also ein ziemlich langer Tag. aber eine entspannte Atmosphäre, nicht dieses klassische Arztzimmer, Wartezimmer, wo man mit 10 Leuten sitzt, sondern in seinem eigenen Bereich, das nur nebenbei. Und dann bei den großen Programmen dauert das Ganze sogar 9 Stunden, also das ist dann echt ein anstrengender Tag, ehrlicherweise. Aber dann kriegst du einmal wirklich voll alle Werte, die es gibt, zumindest beim großen Programm, also viel mehr gibt es da wirklich nicht. Und dann eben ganz, ganz wichtig, gibt es halt die individualisierte Auswertung. Da, wo wirklich auf den Mensch an sich geguckt wird, okay, was ist auch, was passiert gerade im Leben? Zum Beispiel, ist ja extrem wichtig, wenn du einen extrem hohen Stressload hast zum Beispiel, dann würde man jetzt nicht empfehlen, dass man 3-mal die Woche Intervalltraining macht, um den Stressload nochmal höher zu treiben oder irgendwie Cold Plunges macht, also Eisbäder zum Beispiel. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn der Stressload so hoch ist. Also das sind auch Faktoren, die muss man einfach mit einbeziehen. Und das machen wir auch, weil es eben so extrem wichtig ist. Und dann gibt es halt am Ende so eine Art Protokoll, quasi so ein Fahrplan, was sollte man die nächsten Monate oder Jahre machen, um da langfristig gesund zu bleiben. Und das ist was, was extrem wichtig ist, dass es halt individualisiert ist, auf die Werte angepasst, aber auch auf den Lebensstil der Person angepasst. Das ist ja auch bei jedem komplett unterschiedlich, ganz ehrlich. Ja.
Und können da auch zum Beispiel manchmal Supplements oder Infusionen empfohlen werden und Teil des Protokolls sozusagen sein? Oder auch irgendwelche Medikamente zum Beispiel?
Auf jeden Fall, alle 3 Sachen sogar. Thema Supplement zum Beispiel, wenn ein Mangel da ist, zum Beispiel bei Veganern, Vitamin B12, macht auf jeden Fall Sinn. Bei Mangelentscheidung macht es auf jeden Fall Sinn. Oder auch im Winter, Vitamin D haben fast alle Deutschen einen Mangel. Ich meine, wenn ich jetzt hier rausgucke, dann ist da auch keine Sonne zu sehen. Also woher soll kein da Vitamin D kommen? Und man braucht auch einen UV-Index von, ich glaube, 3 mindestens, damit überhaupt Vitamin D entstehen kann im Körper. Also
glaub,
da ist
den hat
völlig
man wirklich
klar.
In Deutschland absolut nur im Sommer. Also Juni,
genau,
August irgendwie.
Ist nicht wirklich möglich im Winter. Also auch das macht zum Beispiel Sinn. Es gibt halt so ein paar vereinzelte Supplements, die Sinn machen, aber der Großteil macht halt oft keinen Sinn. Aber individualisiert macht das dann Sinn, angepasst auf den Körper. Thema Infusion bei Frauen zum Beispiel, Eisenmangel. Das ist ein Riesenthema und bei manchen Frauen macht es dann sogar Sinn, weil der Wert so gering ist und die vielleicht nicht gut genug ansprechen auf Supplemente, dass man da eine Eiseninfusion gibt. Das passiert auf jeden Fall auch. Also das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was relevant ist. Und dann Medikamente, pharmakologische Interventionen machen auch Sinn in gegebenen Fällen oder in manchen Fällen machen die auf jeden Fall Sinn. Bei uns ist es dann meistens so, dass das Ziel ist, kurzzeitig Medikamente zu geben, weil da vielleicht gerade ein größeres Problem ist. Und dann langfristig wieder wegzukommen von den Medikamenten und das auch über die Jahre hinweg anzupassen und nicht die ganze Zeit zu sagen, okay, jetzt hast du hier ein Medikament, das nimmst du bis an dein Lebensende quasi. Sondern man gibt ein Medikament und guckt dann nach 6 Monaten, ist es besser, kann ich vielleicht langsam runtergehen vom Medikament? Und das machen eben die Ärzte bei uns. Und das ist dann auch eine ganz individualisierte Entscheidung, aber da wird man halt konstant begleitet und kriegt nicht einmal was an die Hand und das ist dann final fürs Lebensende.
Ja, euer Programm ist super, aber es ist natürlich auch extrem teuer für die meisten Leute. Ich meine, wenn man weiß, dass man sozusagen damit jetzt irgendwie sein Leben absichert, ja, dann ist das irgendwie eine andere Denke. Aber die Menschen in Deutschland sind es ja überhaupt nicht gewohnt, für Gesundheit viel Geld auszugeben. Ja. Das heißt, es muss ja schon wie so ein Mindset-Shift, so ein Sinneswandel stattfinden. Was sind da eure Erfahrungen?
Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Und langfristig wünschen wir auch, dass wir Teil dessen sind, dass wir so einen Systemwechsel quasi anregen. Weg von dieser reaktiven Medizin, die super ist in Deutschland, da sind wir in der Weltspitze von der reaktiven Medizin, mehr hin zu präventiver Medizin. Ich sage jetzt nicht, dass wir reaktive Medizin wegstreichen sollten, aber wir sollten eben diese präventive Medizin mehr in Fokus nehmen. Und das fängt dann ja bei der Regierung schon an, dass man das mehr incentiviert. Das fängt an bei den Versicherungen selbst, dass die das mehr incentivieren. Da aber ehrlicherweise, ich habe oft das mit Versicherungen gesprochen, warum die das eben nicht machen. Und da ist das tatsächlich so, das war ein super Argument von denen, dass langfristig gesehen es extrem viel Sinn macht, auch monetär gesehen für Versicherungen. Klar, es ist immer noch ein Unternehmen, die müssen auch Geld verdienen, die dürfen nicht insolvent gehen. Aber kurzfristig gesehen ist das eben teuer, weil man erstmal investieren muss und der ROI, also der Return on Investor, kommt erst später. Und die können diese kurzfristigen Investitionen nicht treffen, weil die eben nicht genug Geld haben. Und das kommt dann halt eben wieder von der Regierung. Das ist so ein kompletter Systemwandel, den wir quasi anregen müssten. Also das ist wirklich ein ziemlich großes Problem. Ich sehe da extrem viel Potenzial und ich hoffe wirklich, dass das auch durch die Medienwirksamkeit langfristig in eine andere Richtung geht.
Ein weiterer Einwand könnte aber auch sein, das habe ich auch schon öfter gehört, angenommen, ich gehe jetzt zu euch und bekomme irgendwie mein Protokoll und ich habe einige Sachen zu verbessern, mein VO2 Max war nicht so super und ich könnte, ne? Vielleicht ein bisschen mehr Krafttraining machen, weil irgendwie meine Muskelmasse auch ein bisschen höher sein könnte, anteilig an der, also als Körpermasse. Und ich gehe dann nach Hause in meinen stressigen Alltag zurück und habe dann dieses Protokoll und ich weiß, ich muss Krafttraining machen, ich weiß, ich muss mehr Proteine essen, ich weiß, ne, ich sollte irgendwie meine Lungenfunktion trainieren und ich schaffe es aber einfach nicht. Ich setze es irgendwie nicht um, so wie ich sollte. Dann bleiben natürlich auch diese theoretischen Verbesserungen, die so ein Protokoll natürlich hervorbringen soll, erstmal weg. Zumindest, ne, ich kann das natürlich auch teilweise machen und es wird vielleicht ein bisschen besser, aber vielleicht nicht so extrem viel besser. Und dann ist natürlich auch unklar, naja, was gewinnen wir am Ende tatsächlich, ne? Vielleicht, ich meine, wir haben jetzt natürlich auf diesen ganzen Präventions- und Langlebigkeitsprotokollen auch noch sehr wenig Erfahrungswerte langfristig gesehen. Und ich frage mich natürlich auch manchmal, oder macht das den Leuten eher Stress, zusätzlichen Stress? Und Stress ist ja bekanntermaßen so das Schlimmste für unsere Gesundheit. Und ich hinterfrage das wirklich. Also dieses, jetzt hast du Protokoll und das solltest du umsetzen. Was denkst du dazu?
Das ist ein mega wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass Leute wie zum Beispiel Brian Johnson das übertreiben und man auch einfach mal ein bisschen spontan sein muss. Ich glaube, diese Pareto-Regel 80-20, 20% Input bringt 80% der Leistung oder des Returns quasi, die ist super gut für solche Sachen. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil von individualisierter Medizin. Bei uns ja zum Beispiel ist das so, dass du halt ein individualisiertes Protokoll kriegst, basierend auf deinem Lebensstil und auch dem, was du machen kannst überhaupt. Es wird dann im Gespräch mit dem Arzt rausgefunden. Zum Beispiel hat einer unserer Ärzte, dem hatte ich letztens gesprochen, der hat dann super coole Ideen, wie zum Beispiel, dass man einfach spazieren gehen mit dem Hund, was man eh macht, zum kleinen Workout macht. Zum Beispiel, dass man Walking macht. Also man setzt einen Rucksack auf und hat irgendwie 5 bis 10 Kilo Gewicht drin. Und durch das Gewicht kann das vielleicht sogar schon für einige Leute, vor allem ältere oder eher unfittere Leute, für Zone 2 Cardio reichen. Und das sind eben so Ideen, die sind super einfach zu implementieren, aber die bringen schon Benefit. Und ich glaube, genau das ist der richtige Weg, den wir auch weitergehend einfach angehen sollten, dieser individualisierte Approach wirklich auch zu hinterfragen, okay, kannst du das wirklich umsetzen? Willst du das umsetzen? Oder wird das in einer Woche eh nicht gemacht, weil dann bringt das nichts? Dann sollten wir eher einen Step runtergehen und vielleicht ein bisschen weniger machen, was dann aber langfristig mehr Return bringt. Und ich glaube, das ist die Zukunft.
Und nichtsdestotrotz ist der Mensch ja ein Gewohnheitstier. Und auch bei diesem individualisierten Protokoll muss er gewisse Dinge einfach ändern, damit du das wirklich umsetzen kannst. Du musst ja zum Beispiel diesen Rucksack mit dem Gewicht irgendwie neben die Tür stellen. Du musst dann auch irgendwie, also sag mal, Bock haben, das den wirklich anzuziehen, das zu machen. Was sind da so eure Praxiserfahrungen? Also kriegt ihr manchmal auch Feedback zum Beispiel dann von Patienten, Patientinnen, die zu euch kommen und mit so einem Protokoll nach Hause gehen? Wisst ihr denn, was davon wirklich gemacht wird und wie sie es umsetzen? Weil dafür braucht man ja wahrscheinlich mehrere Touchpoints, oder? Mit den Patienten, mit den Menschen.
Ja, also das langfristige Ziel ist auf jeden Fall, dass die Leute jährlich zu uns kommen oder zumindest mal alle 2 Jahre. Und in unserem größeren Programm ist ja auch eine Jahresbetreuung quasi mit drin. Dann kommt man quartalsweise zu uns, kriegt nochmal ein paar Extrawerte nachgemessen und ist auch in mehr Kontakt mit dem Arzt an sich. Aber bei uns ist das auch so, dass das halt einfach eine langfristige Betreuung sind. Also wir sagen dann immer, wir sind so dein langfristiger Partner für Gesundheit. Und das ist auch so bei uns und das machen unsere Ärzte auch. Die fragen dann auch aktiv nach, okay, wie läuft das Protokoll? Müssen wir vielleicht was umstellen? Sollten wir vielleicht ein paar Hebel irgendwie anders setzen? Und vor allem ist das ja so, dass dieses Gespräch, die Folgekonsultation bei uns, wo alle Ergebnisse besprochen werden, die meistens sehr lange geht, halbe Stunde, Stunde, wo sich der Arzt wirklich die Zeit nimmt, dass man da einfach schon bestmöglich rausfindet, ist das was man umsetzen kann. Dadurch wird schon sehr viel Risiko weggenommen. Und sollte es nicht klappen, dann kann man das auf jeden Fall auch adaptieren. Und das ist eben bei uns auch ja mit in diesem Programm enthalten, dass man langfristig guckt, okay, ist man hier auf einem guten Weg? Sollte man das umstellen oder nicht? Nichtsdestotrotz ist trotzdem die eigene Motivation natürlich immer entscheidend. Wenn ich überhaupt keinen Bock auf irgendwas habe, dann kann das auch nicht funktionieren. Da muss man auch ganz ehrlich sein.
Habt ihr denn auch schon mal so einen Fall gehabt, wo jemand kam und das irgendwie, ich sag mal, alles gut war und es gab irgendwie im Grunde genommen keine sichtbaren Risiken oder so? Man wollte halt einfach nur diesen coolen Checkup machen und man hat dann wirklich was total Lebensveränderndes rausgefunden. Weil das ist ja, finde ich, ist auch immer so ein Incentive. Das sind immer so diese Fälle, die man bei sich immer so gar nicht vermutet oder vielleicht doch. Und dann hat man irgendwie auch Angst davor und so. Aber nur so funktioniert ja Prävention. Ja, wir müssen uns genau diesen Ängsten ja auch irgendwie stellen. Aber das rettet ja dann genau auch Leben und Lebensjahre hinten raus und Gesundheit.
Ja, 100%. Ich bin ja selbst kein Arzt, also ich sehe ja selbst keine Patienten, aber ich habe jetzt eine ganz gute Geschichte und zwar ich selber habe natürlich den Checkup auch schon gemacht und ich selber bin jung, ich bin 25 Jahre alt, bin ziemlich fit, mache seitdem ich 13 bin Sport, sowohl kardiovaskuläre Ausdaueraktivitäten als auch Krafttraining, spiele Golf, bin sehr viel in der Natur, ernähre mich eigentlich zumindest nach Pareto meistens sehr gesund. Ich schlafe eigentlich wie ein König, also jeden Tag fast 8 Stunden, das ist mir extrem wichtig. Man würde denken, ich mache alles perfekt. Aber jetzt kamen bei meinem Ergebnis trotzdem mehrere Sachen raus, die eben nicht perfekt waren. Zum Beispiel war mein HOMA-Index, also der Index zwischen Glucose und Insulin, nüchtern Insulin, der war schon an der oberen Grenze von, okay, das geht schon in so eine Richtung von Prädiabetes, von Insulinresistenz. Und das ist ja langfristig nicht sonderlich gut. Dann noch super spannend für mich war auch, dass mein VO2 Max relativ niedrig war. Das lag vor allem darin, dass ich mein Auslandssemester in den USA, weil ich es ja klassischerweise ein bisschen übertrieben habe, mein Stressload einfach viel zu hoch war, da so eine Panikstörung entwickelt habe und mein Nervensystem einfach die ganze Zeit in diesem Fight-or-Flight-Modus war. Und deswegen konnte ich nicht so wirklich den Sport machen, den ich sonst immer gemacht habe. Und das hat man extrem gemerkt. Also da war meine VO2 Max wirklich im Keller und das hat mich echt beeindruckt, das einfach mal zu sehen. Und das war auch wirklich so ein Motivator nochmal, okay, langfristig, zum einen willst du es wieder hochkriegen, ganz, ganz wichtig, weil so kann es langfristig nicht weitergehen. Zum anderen aber bringt es aber auch nichts, wenn man all in geht die ganze Zeit, so wie ich es gemacht habe, 6-mal die Woche Sport, Intervalltraining, Krafttraining, immer bis in die Grenzen, wenn es danach quasi zu Problemen führt und dann kannst du gar nichts mehr machen. Das heißt, langfristig gesehen macht es nur Sinn, wenn man konsistent ist und nicht übertreibt auch. Einfach also guck, okay, was ist mein Stresslevel? Genau, du musst in der Balance bleiben. Hast du 100% richtig gesagt. Und das fand ich super spannend, einfach bei mir selber zu sehen.
Regeneration auch als Teil des Trainings sehen, ja.
Genau, das ist richtig super wichtig, Regeneration. Das habe ich immer vernachlässigt und das hat sich dann halt bei mir gezeigt. Zum einen im Test, als auch dann bei meiner Mental Health mit dieser Panikstörung. Mhm. Also super wichtiges Thema und ich finde, da hat man ja mal gesehen, auch äußerlich gesehen wird man das niemals denken bei mir. Aber ja, die Werte haben für sich gesprochen.
Und interessant finde ich tatsächlich dein Insulinwert, dass der halt Richtung Prädiabetes schon ging. Gab es da von den Ärzten irgendeine medizinische Erklärung? Weil ja, du hast dich ja bestimmt auch gefragt, hä, woher kommt das denn jetzt, Leute? I didn't see that one coming.
Ja, definitiv. Das lag hauptsächlich halt daran, so haben es die Ärzte mir auch erklärt und so macht das auf jeden Fall auch Sinn. Da hätte ich es mir auch selber vorab schon gedacht. So schlimm war, habe ich nicht gedacht, aber ich habe mir schon gedacht, perfekt wird es nicht sein, ehrlicherweise. Dass ich halt nicht richtig Sport machen konnte davor, vor allem Kraftsport nicht, weil das immer so Panikattacken ausgelöst hat durch diese Panikstörung. Und vor allem Kraftsport, Muskeln sind da extrem wichtig für diesen Blutzuckerspiegel, für die Insulinsensitivität. Und das war eben einfach nicht mehr gegeben. Plus meine Ernährung war eher noch so angepasst, wie als ich 6-mal die Woche Sport gemacht habe. Sprich auch ziemlich viele Kohlenhydrate. Und das, ohne dass man jetzt viel Kraftsport macht zum Beispiel, ist das ja nicht sonderlich förderlich. Und das hat dann letztendlich dazu geführt.
Das heißt einfach, also die Balance auch zwischen der Ernährung und der Zusammensetzung sozusagen aus den Makronährstoffen und dem körperlichen Umsatz war einfach wenig so.
Ja, die war nicht gegeben, auf jeden Fall.
Aber genau das ist ja auch wieder dieses Gewohnheiten dann auch ändern, wenn man vielleicht in einem Bereich aus gewissen Gründen jetzt irgendwie nicht mehr so weitermacht, sportlich, ne, sich betätigt wie vielleicht vorher, dass dann auch sozusagen die Ernährungsgewohnheiten eigentlich sich wieder so ein bisschen umstellen müssen. Und da wahrscheinlich auch so eine Bewusstheit reinzubringen, wie das alles zusammenhängt, das ist ja auch ein wichtiger Baustein, glaube ich, diese Aufklärungsarbeit, die man auch über solche Untersuchungen macht, weil man ja dann seine individuellen Ergebnisse einfach erklärt bekommt und dann wirklich seinen Körper nochmal ganz anders kennenlernt, ne? Weil ich meine, die meisten Menschen sind heute nicht mal mehr so mit sich und ihrem Körper verbunden, dass sie so richtig merken, wann sie müde werden oder so, wann sie eine Pause brauchen, ja? Und von natürlich Verdauungs- und Verträglichkeiten irgendwie ganz zu schweigen. Deswegen finde ich auch diesen Aspekt der Prävention oder von solchen Präventionspraxen und Konzepten total wertvoll. Glaubst du denn, dass sich so ein Konzept, wie ihr das jetzt habt, auch wirklich, ich sag mal, in die Versorgung, in die breite Versorgung auch in den nächsten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren irgendwie integrieren lässt? Oder meinst du, das wird so ein Nischenthema bleiben in den nächsten 10 Jahren und das braucht nochmal viel länger?
Ist natürlich super schwer zu sagen. Ich hoffe natürlich ganz stark, dass das so funktionieren wird langfristig. Dafür braucht es und dafür bedarf es aber einer enormen Veränderung. Ich glaube ehrlicherweise nicht, so schätze ich es zumindest ein, dass es so, wie wir es jetzt machen, in dem Umfang, dass sich das in die normale Grundversorgung so etablieren lässt. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht, ehrlicherweise, so ehrlich muss man sein. Aber ich glaube dennoch, dass wir in der Prävention mehr in die Richtung gehen können, wichtige Grundmarke einfach mitzubestimmen, so ein LP-Klein-A, so ein ApoB, einfach auch mal so ein VO2-Max-Test zu machen. Solche Sachen, glaube ich, kann man schon ganz gut etablieren, langfristig in 5 bis 10 Jahren. Ich glaube, das kann in die Leitlinien finden und in die Prävention dann auch, dass das eben durch die Versicherung gecovert wird. Ich glaube, das wäre ein Megaschritt in die richtige Richtung. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass es in dem Umfang, wie wir es machen, dass das tragbar wäre für das Gesamtsystem. Leider. Mm.
Naja, man muss ja wahrscheinlich auch sagen, dass es ohne viel Diagnostik machen zu müssen, ohne viel teure Diagnostik machen zu müssen, gibt es ja in unserer Bevölkerung immer noch super viele Menschen, die einfach wirklich augenscheinlich ja, ne, gesünder sein könnten. Und ich glaube, solange die Baustelle da so groß ist, muss man natürlich auch hinterfragen, wie sehr auch eine Gesamtgesellschaft jetzt davon profitiert, dass sowas wirklich in der Breite schon finanziert wird. Menschen, die sich sowas leisten, sind ja häufig sowieso schon eher so auf der gesünderen Seite, sage ich mal, weil sie einfach ein Interesse haben, gesund zu leben und das geht irgendwie Hand in Hand. Aber eigentlich bräuchte man es ja genau bei denen, bei denen das nicht so ist, die sich so nicht so selbst da rein selektieren, ne?
Definitiv.
Das ist auch
ja,
so ein bisschen das Paradox, glaube ich. Hm. Und nichtsdestotrotz, was, glaube ich, jeder mitnehmen kann von diesem Trend der Langlebigkeit, ist zum einen mal zu verstehen, hey, wenn ich nicht auf mich selber achte und auf meinen Lebensstil, die anderen tun es nicht. In Deutschland sind wir ja sehr gut darin, so das Thema Gesundheit auch outzusourcen an Ärzte und Behandler und dann Pharma irgendwie Industrie. Aber eigentlich ist Gesundheit erhalten, startet viel früher. Und das kann man eigentlich nur selber beeinflussen. Und ich meine, du hast jetzt die ganzen wichtigen Dinge auch schon genannt, ja. Was ist denn so deine persönliche Routine, wo du sagst, wenn ich diese Sachen umsetze, jede Woche oder auch einfach generell in deinem Leben, dann glaube ich, kann ich gesund alt werden, die du auch den Hörern vielleicht so mitgeben könntest. Ich finde das immer ganz cool, so eine Person zu haben, die einen inspiriert, da irgendwas von zu kopieren.
Ja, mega gerne. Wie gesagt, es sind natürlich nur meine Routinen. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, aber ich kann das trotzdem sehr gerne teilen, was ich mache. Und ich lebe halt auch zum größten Teil mittlerweile auf jeden Fall nach diesem Pareto-Prinzip. Ich gehe natürlich ein bisschen drüber noch, einfach weil ich auch in der Branche bin und das auch eine Passion von mir ist. Aber dennoch, ich bin halt mittlerweile ein bisschen bewusster. Unter anderem mache ich auch einmal die Woche Yin-Yoga. Das kann ich jedem empfehlen. Das ist super fürs Nervensystem. Also ganz, ganz ruhiges und entspanntes Yoga. Das ist auf jeden Fall jeden Montagabend Teil meiner Routine. Sonst generell bei mir im Winter auch super wichtig, finde ich, ist eine Tageslichtlampe. Ich starte morgens immer in den Tag rein quasi, setze mich vor die Tageslichtlampe, auch ohne Handy, und gucke erstmal eine halbe Stunde quasi ins Nichts. Und das hat meiner Meinung nach dann auch den großen Vorteil, einmal durch dieses Licht, dadurch kannst du deinen zirkadianen Rhythmus irgendwie einmal so setzen im Winter, dadurch, dass du keine Sonne hast, das ist, glaube ich, super wichtig. Aber dann zum anderen auch einfach der Faktor, kein Handy zu haben morgens. Nicht morgens direkt aufzustehen, okay, ich habe 100 WhatsApp-Nachrichten, 50 E-Mails, ich habe um 9 Uhr direkt einen Call, da muss ich sofort bereit für sein, sondern einfach mal ein bisschen ruhiger das Ganze angehen zu lassen. Dann natürlich Sport mache ich 4 bis 5 Mal die Woche mittlerweile, 2-mal die Woche Ausdauer, so ein 2- oder einmal ein Intervalllauf auch da übertreibe ich es nicht. Und dann 2-mal die Woche Krafttraining und jetzt im Winter neuerdings neu für mich gefunden Paddel. Finde ich, das ist eine ziemlich coole Sportart, mache ich sehr gerne. Auch da dieser Gruppenaspekt mit Freunden zu sein, das finde ich mega cool. Einfach Sport mit Freunden zusammen zu machen, das ist super. Bin ich großer Fan von. Und im Sommer spiele ich sonst Golf in der Natur. Schön viel spazieren gehen, finde ich mega wichtig auch. Ja, sonst zum Thema Ernährung bei mir ist eigentlich auch relativ simpel, weil ich eben auch sehr viel zu tun habe, immer auch viele Side-Projects habe, Vollzeitjob. Da muss man natürlich mal gucken, wo man hinkommt. Aber ich versuche immer täglich genug Obst, Gemüse, einfach Whole Foods zu essen, das ist ganz wichtig. Genug Fett und Proteine, also die essentiellen Nährstoffe quasi einmal reinzukriegen. Und ich glaube, dann ist man schon ziemlich gut dabei. Und natürlich, das ist mir immer ganz wichtig, Schlaf. Schlaf ist für mich super wichtig. 8 Stunden schlafe ich eigentlich jeden Tag, immer ungefähr die gleiche Uhrzeit, in der ich ins Bett gehe. Und das macht meiner Meinung nach einen Riesenunterschied. Das ist ein super wichtiges Thema.
Und worin würdest du sagen, findest du denn den größten Sinn in deinem Leben?
Ich glaube tatsächlich, das habe ich jetzt über die Jahre gemerkt, ist wirklich, dass einer meiner größten Passionen ist, dieses Thema präventive Medizin, Gesundheit, dass jeder seine Gesundheit in der Hand hat, dass ich das wirklich vorantreiben möchte. Aus ganz vielen verschiedenen Standpunkten gesehen, glaube ich, ist das einfach eins meiner Herzensthemen. Ich glaube, das bedarf es langfristig zum einen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig für die Gesellschaft. Auch langfristig, um die Rente zu sichern. Und das sind ganz, ganz viele Themen, die damit reinspielen. Super wichtige Themen auch. Und das ist einfach eins meiner Herzensthemen. Ich mache auch extrem gerne Sport. Ich gucke mir extrem gerne Serien oder Bücher zu diesem ganzen Thema an. Und das ist einfach mein Herzensthema, muss man so sagen.
Ja, diese Passion teilen wir auf jeden Fall. Deswegen gibt es diesen Podcast. Nico, tausend Dank für deine persönliche Geschichte und für auch die ganzen Insights zu diesem super spannenden, aber eben oft auch total gehypten Trend. Ich glaube, also ich konnte total viel mitnehmen, auch von deinen Berichten über euer Konzept. Und ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.